Oh Mann, ich muss mich erst noch ein bisschen sammeln. Oh, wo sind wir gelandet? Ja, ihr merkt, hey, come on, Church. Wir haben einige Beschränkungen, aber wir haben uns in Schale geschmissen. Wir geben unser Bestes und ich finde es auch echt, ich muss euch ein Lob aussprechen. Wir haben überlegt, werden wir vor leeren Reihen sitzen? Also, und hey, wenn ich rumschaue, es sind keine leeren Reihen da. Du bist da, schön, dass ihr da seid. Auch im Stream schauen viele Leute zu. Und das ist wirklich, mich berührt es. Ich finde es wertvoll, dass das, was hier passiert, ist Teil von unserem Leben, Teil von unserem Glaubensleben. Und solange wir das dürfen, wollen wir das Leben miteinander, wollen wir Gott miteinander suchen, Gott erleben, Gottesdienst feiern auch. An Weihnachten, ey, wisst ihr was? Wir feiern. Und wir schreiben heute gemeinsam die Geschichte auch ein Stück weiter. Ich darf so ein bisschen den Abschluss oder das Finale machen von unserer Serie. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und wir sind ja Lukas gefolgt und wir nähern uns der Krippe. Ich darf schon mal einen kleinen Spoiler machen. Wir kommen heute zur Krippe, tatsächlich. Wir wollen gemeinsam den Weg zu Ende auch lesen. Und es ist eine ganz besondere Atmosphäre von Weihnachten. Also jetzt nicht heute hier mit den ganzen Lichtern und so und mit Coca-Cola, Weihnachtsmann und Nikolauskalender und was auch immer, sondern auch damals in der Stunde Null, im Jahr Null ist eine besondere Atmosphäre. Und ich feiere das so, auch wie Pastor Graziano die letzten beiden Wochen so einfach in die Tiefe gegangen ist. Und wir haben einfach mal das so richtig nah angeschaut, was die Weihnachtsgeschichte, wie fängt sie an? Es beginnt mit zwei Geburten. Einmal Elisabeth, haben wir ausgiebig gehört, auch Maria. Beide werden schwanger. Eine alte Frau, unfruchtbar, und eine Jungfrau. Beide ungünstige Kandidaten für eine Schwangerschaft. Aber tatsächlich, ein Wunder passiert. Zwei Frauen werden schwanger. Engel kündigen es an. Und es ist eine große Erwartungshaltung da, die sich breit macht in diesem Moment. Und Wir lesen von Maria, das haben wir letzte Woche gehört, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, Elisabeth zu begegnen, weil der Engel hat gesagt, du wirst schwanger und Elisabeth hat auch schon ein Kind im Bauch. Und sie sagt sich, hey, ich habe so nochmal nachgedacht im Nachgang von der letzten Predigt. Natürlich ist Maria so schnell wie es ging hingegangen zu Elisabeth, weil sie wusste, wenn sie schwanger ist, dann ist das, was für mein Leben gilt, auch richtig. Und ich glaube, es ist total nachvollziehbar, hey, dass wir wissen, oder sie wollte wissen, stimmt das wirklich alles? Ist es wirklich wahr? Und es ist so wichtig, dass wir selber wissen, hey, ist das wichtig, ist es richtig, was Gott in unser Leben hineingesprochen hat, hineinspricht. Und ich glaube auch heute durch die Predigt, durch diese Weihnachtsgeschichte, möchte Gott in unser Herz reinsprechen, in dein Leben, in deine Umstände, in deine Situation. Und wir lesen einfach mal ganz schnell so weiter in Lukas 1, Vers 46. Und da lesen wir von Maria, sie sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Das ist jetzt der Moment, wo Maria Elisabeth begegnet. Sie sehen sich, sie realisieren, ey, wir sind beide schwanger. Es wird wirklich passieren. Was der Engel gesagt hat, ist wahr. Und da entspringt dieser Vers. Maria sagt, er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und dann geht es weiter. Und das, was wir hier lesen in diesem Ganzen, ich habe es jetzt abgekürzt, aber es ist genannt der Lobpreis von Maria. Das Lob von Maria. Und so Weihnachten, hey, es ist interessant, also mal von diesem Flötenspiel mal abgesehen, aber Weihnachten ist tatsächlich die Zeit auch der Lieder, des Lobes, Gott zu loben. Das haben wir, was ich an Himmelfahrt oder an Ostern, Karfreitag, da ist es nicht so das Thema, aber Weihnachten ist die Zeit des Lobes Gottes. Und Maria singt den ersten Christmas-Song, ein Adventslied, und zwar des Lobes. Gott hat mich gesegnet, er hat mich in meiner Niedrigkeit als unbedeutende Frau, er hat mich gesehen, er segnet mein Leben. Und sie schreibt hier gerade das erste Adventslied. Und wenn man weiterliest, dann steht auch drin, er ist vorbeigegangen an den Hochmütigen, an den Mächtigen dieser Welt. Er stößt sie hinunter. Und die niedrig sind, die erhebt er. Die ihn suchen, die Hungrigen werden gesättigt. Nur das erste Adventslied hat diese diesen Text, diesen Sound. Der Herr der Barmherzigkeit, Gott der Barmherzige, er kommt. Selbst mich, unbedeutende Maria, und auch die anderen Niedrigen, die Nichtgesehenen, die Unbedeutenden. Er hat das, die Bibel spricht immer wieder davon, der Schwache hat er erwählt. Das vor Menschenaugen Unbedeutende ist vor Gott bedeutend. Ist es nicht stark? Hey, das ist der Sound von Christmas. Das ist Christmas Sound. Und dann geht's weiter. Also Gott, erstens, Weihnachten singt, Maria singt von dem Gott der Gerechtigkeit, einem Gott der Barmherzigkeit. Und dann passiert etwas anderes. Johannes wird geboren. Und auch hier, es ist ganz schnell erzählt, der Vater ist nach wie vor stumm. Wir haben es in den letzten Wochen gehört, er kann nicht reden. Und so fragt man die Mutter, wie soll der Sohn heißen? Und man geht davon aus, der Vater heißt Zacharias, der Sohn heißt Zacharias Junior. So war es normal, also heute ist es nicht mehr so Tradition, aber damals war das klar. Sowieso hätte die Frau niemals den Namen bestimmen dürfen, sondern normalerweise der Mann spricht den Namen aus. Du sollst, er soll so und so heißen. Und da drin ist auch, das ist mein Sohn. Das ist ein wichtiger Moment. Der Papa konnte aber nicht reden und so fragt man die Mutter und sie sagt, statt Zacharias sagt sie, er soll Johannes heißen. Ein Skandal, wie Johannes, was ist jetzt mit Johannes? Der muss doch Zacharias heißen. Und so holt man den Vater und er schreibt auf eine Tafel, nein, er soll Johannes heißen. So wie der Engel es gesagt hatte. So wie der Engel es gesagt hatte. Und in dem Moment, wo er das so auf die Tafel schreibt, plötzlich kann er wieder reden und aus ihm heraus platzt. Natürlich soll er Johannes heißen, denn Gott ist der Große. Und er aus ihm heraus, stellt euch vor, er hat monatelang nicht reden können. Und da hat sich was angestaut. Da hat sich ein Lob, eine Dankbarkeit, die Ehrfurcht vor Gott hat sich angestaut und es platzt aus ihm heraus. Und wir lesen den zweiten Christmas-Song. Den hat Zacharias gesungen, den hat Zacharias hinausgegeben. Und da heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wow. Das war in Zacharias drin. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Also Lukas 1, 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat einen starken Retter für uns hervorgehen lassen. Jesus, der Retter, ist der zweite Song, der zweite Soundtrack, der zweite Adventslied. Jesus, ein Retter, ist geboren. Ein Retter wird kommen. Und es gibt noch ein drittes Lied und das ist dann, lesen wir später, das ist bei den Hirten. Und tatsächlich, meine grandiosen Flötenkenntnisse, die kommen aus meiner Kindheit, ich war immer der Hirte. Und ich kann diese Verse auch noch, was die Engel, der Engelchor sagt, fürchtet euch nicht, euch ist heute ein Retter geboren. Welcher ist Christus in Davidstadt und was auch immer. So, das ist der dritte Sound. Die Engel, sie rücken an. Und es sind himmlische Chöre und es hat den Klang, ein Retter ist geboren, ein Retter ist geboren. Zacharias singt das, die Engel singen es. Und wir spüren, schaut mal, der ganze Himmel ist in Aufruhr. Es ist hier was, die Engel sind unterwegs, verschiedene, hier Elisabeth, Maria, Zacharias. Hier ist, es kommt was in Bewegung. Und unsere Lichter und Ketten und so weiter, das ist nur ein Abglanz, ein Nachempfinden von dieser himmlischen Spannung, die da ist. In dieser Stunde Null, in diesem Jahr Null, wo alles darauf wartet, Christus, der Retter, ist da. Er ist nah, er kommt. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus, ein Retter, wird geboren. Jesus ist unser Retter. Gott, der Barmherzige, Gott, der Gerechtigkeit, er schickt Jesus, den Retter. Und vor diesem Kontext kommen wir jetzt in Lukas 2. Und wir erinnern uns, Lukas, er ist ein Arzt und er hat sich Mühe gegeben, die Geschichte Jesu, die Entstehung, die Geburt, die Umstände so detailgenau wie möglich auch darzustellen, nachzuforschen und aufzuschreiben. Und jetzt im Ton eines Geschichtsschreibers schreibt er folgende Worte. Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würden. Und die Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Und auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus der Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort in Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Und während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Soweit die Weihnachtsgeschichte. Diese bekannten Verse, die man an Heiligabend, während gerade der Weihnachtsbaum brennt, der Opa schläft und die Kinder sich um die Geschenke streiten. Moment, wir brauchen einen Moment, lasst uns die Weihnachtsgeschichte miteinander lesen. Und ich habe mich neu da hineinverliebt in diese Geschichte. Es ist so stark. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Es ist interessant. Wir lesen da immer so drüber. Es ist, dieser Moment ist genau datiert. Diese Zeit, wo Kaiser Augustus eine Volkszählung ausruft. Kaiser Augustus war der Nachfolger von Julius Caesar, der ermordet wurde. Und er hat dann die Herrschaft über das römische Weltreich an sich genommen und er hat es in eine Blütezeit gebracht. Man nannte ihn noch zu Lebzeiten, hat man ihn als Gott genannt und gefeiert und anerkannt. Er war Gott, ein Gott in diesem Reich. Er wurde verehrt wie ein Gott. Und man bezeichnete ihn auch als Friedefürst. Er hat in seiner Regierungszeit, 45 Jahre, es war eine Zeit des Friedens für dieses Reich. Dafür war er bekannt. Er galt als der weltliche Friedefürst. Es begab sich zu der Zeit, da der weltliche Friedefürst eine Volkszählung ausrief. Und Gott entschied sich, den göttlichen Friedefürst zu schenken. Ist das nicht stark? Damit alle Welt geschätzt würde. Und die Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinus Statthalter in Syrien war. Man schätzt, dass das Römische Reich zu dieser Zeit 60 Millionen Menschen hatte. Man muss sich das vorstellen. Eine Bewegung, eine Völkerwanderung, alle sind unterwegs. Plötzlich wird gezählt, geschätzt und es geht darum, die Steuern genau abschätzen zu können für die einzelnen Regierungsregionen, Gebiete und Städte. Und man geht davon aus, dass die Menschen zu dieser Zeit von ihrem geringen Einkommen, was sie hatten, 50% mussten sie für Kaiser und Rom und Staat und Soldaten und alles abgeben. Also jeden zweiten Tag haben sie nicht für sich gearbeitet, sondern für die Obrigkeit. Es waren keine einfachen Zeiten. Gerade in Israel, die Menschen, sie haben gelitten. Sie waren unter Druck, unter Last von Abgaben, unter all den Schwierigkeiten. Und so können wir uns vorstellen, dieses gebeutelte Volk, fremdbestimmt, unter Auflagen haben sie gelebt. Wie groß muss der Wunsch gewesen sein, dass ein Retter kommt, ein Befreier. Wer befreit uns von dieser Last? Obwohl es ein Friedefürst war da, aber dieser Friedefürst, der hatte einen hohen Preis. Das war diese weltliche Last. Friede ja, aber unter seinen Bedingungen, mit Steuern, mit Vorgaben, Befehle, Besatzung. Es war ein ganz anderer Friede. Und auch die Christen zu dieser Zeit, oder was heißt Christen, gab es ja nicht, sondern das jüdische Volk, der jüdische Glaube, war in einer Erstarrung gekommen. Und der Friede, der da zu finden war, der Friede, den die Pharisäer, die religiösen Führer zu dieser Zeit angeboten haben, war ein erstarrter Glaube, eine formelle, am Ende auch nur eine Last, die auf den Menschen lag. Unerfüllbare Forderungen, Regeln. In diesen Umstand kommt Jesus, wird Jesus verheißen. Kommt Jesus, der Friedefürst. Er wird angekündigt. Es begab sich zu dieser Zeit. Und Jesus, er bringt wirklichen Frieden. Er will wirklich retten, echte Annahme. Seine Herrschaft hat einen ganz anderen Klang, hat einen ganz anderen Sound, hat einen ganz anderen Herzschlag, den Herzschlag Gottes, der da drin steckt. Deswegen feiern wir Weihnachten. Und wir feiern wirklich Weihnachten. Hey Church, weißt du was? Also ich habe das selber bei mir gemerkt, ich unterschätze Weihnachten. Eigentlich, der ganze Himmel feiert Weihnachten. Die Engel schauen, sie kommen auf die Erde. Gott feiert Weihnachten. Gott feiert diesen Moment, dass sein Sohn kommt auf diese Erde. Gott wird Mensch. Es ist eigentlich die größte Party für uns als Christen, zu sagen, wow, Gott wird Mensch. Und warum? Nicht, weil Gott einfach nur kommt, sondern wir feiern Weihnachten, nicht nur, weil er kommt, sondern aufgrund dessen, was er mitbringt. Weil Gott hätte auch kommen können als Kontrolleur, zu schauen, ob alles richtig ist. So wie der Nikolaus, warst du Gute, warst du Böse, dann gibt es halt mit der Rute oder was auch immer. Aber so kommt Gott nicht. Gott hätte kommen können als Richter. Gott hätte kommen können als Herrscher, der seine Herrschaft aufrichtet und einfach ja, uns zeigt, wer der Boss ist. Aber was macht Gott? Gott wird Mensch. In Windeln gewickelt, da kommen wir gleich noch hin. Aber Gott kommt uns auf Augenhöhe. Und es ist ein ganz anderes Königreich. Es ist eine ganz andere Dimension. Er verzichtet auf seine Herrlichkeit, sondern er wird Mensch, wahrer Mensch. Und ich habe mir so überlegt, hey, wir feiern Weihnachten. Ja, weil Jesus kommt. Gott wird Mensch. Aber wir feiern ganz besonders Weihnachten, weil wir wissen, und heute, wir kennen schon das Ende der Geschichte, ich möchte in den Mittelpunkt stellen, wir feiern Weihnachten aufgrund dessen, was Jesus mitbringt. Und es ist wie so ein Geschenk. Schaut mal, wir haben ja die letzten Wochen schon immer wieder gehört, was Gott ist, Menschensohn und Geist Gottes, Immanuel und so weiter. Aber ich habe es heute mal in meinen Worten so mitgebracht. Schaut mal, so ein Geschenk. Wir freuen uns doch nicht einfach nur, dass wir ein Geschenk bekommen, oder? Jesus kommt auf die Erde. Aber wir freuen uns über das, was im Geschenk drin ist. Richtig? Keiner sagt, oh, vielen Dank, Heiko. Hey, schön, dass du mir ein Geschenk gemacht hast. Ein paar Leute sind auf mich zugekommen. Oh, Heiko, endlich. Schön, dass du an mich gedacht hast. Weihnachtsgeschenk, danke. Kannst du das ins Auto reinmachen? Okay, nee, es war nicht für dich, sondern es ist hier ein Beispiel davon, was Gott uns schenkt. Gott schenkt uns seinen Sohn. Und niemand würde auf die Idee kommen, dieses Geschenk hier unterm Weihnachtsbaum zu stellen und stehen zu lassen. Bis nächstes Jahr, sagen wir, es kommt ja auch wieder Weihnachten. Nein, sondern wir packen aus, was schenkt uns Gott? Und so, ich habe das selber eingepackt, Leute. Ist das nicht schön, bevor ich es hier zerstöre? Oh Mann. Schaut mal, lasst uns mal entdecken, was Gott uns schenkt, was Jesus mitbringt. Schaut mal, zuallererst, Jesus kommt und wird Mensch für dich. Jesus erschenkt Versöhnung, er schenkt Frieden. Das ist das Geschenk. Du möchtest wissen, warum wir Weihnachten feiern, weil er kommt für dich. Er schenkt Versöhnung, Frieden, Rettung, Vergebung und nochmal Frieden. Oh, irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay. Heilung. Ich habe Heilung vergessen. Mist. Hey, das ist das Geschenk, was Jesus mit sich bringt. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Er kommt für dich. Er schenkt Frieden. Er schenkt Rettung, Heilung, Vergebung und Versöhnung. Das ist der Grund, warum die Engel singen. Das ist der Grund, warum der ganze Himmel tobt und aufgebracht ist. Und Josef, er macht sich auf den Weg. Er ist nach Bethlehem gegangen. Und es kommt, wie es kommen muss. Am Ende, Maria, es heißt einfach ganz nüchtern, also Lukas, ein bisschen mehr Dekoration, ein bisschen poetischer hätte es werden können. Aber er schreibt ganz einfach, Maria, sie war schwanger. Und während sie nun in Bethlehem waren, das ist jetzt Vers 6, da heißt es, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. So, Jesus, wir feiern Weihnachten aufgrund von Jesus, von diesem Kind. Wir feiern Weihnachten aufgrund von dem, was er mit sich bringt. Vor diesem Kind liegen 30 Jahre seines Lebens. Vor diesem Kind liegt noch die schreckliche Leidenszeit. Eine wunderschöne Dienstzeit. Jesus offenbart Herrlichkeit Gottes auf der Erde. In diesen 3 Jahren, in denen er wirkt, in denen er predigt, in denen Menschen geheilt werden, in denen Zeichen und Wunder passieren. Aber wir können die Geschichte anschauen vom Ende und wir wissen, er bringt Vergebung. Jesus kommt, dieses Kind. Wir feiern Weihnachten nicht wegen dem Kind, sondern wegen dem, was er mitbringt. Jesus bringt Versöhnung für dein Leben. Jesus bringt echten Frieden zwischen Gott und den Menschen. Er bringt Rettung. Mitten hinein in dieses Chaos einer Volkszählung stellt sich Gott und bringt seinen Friedefürst. Die Band, die kann ruhig mal nach vorne kommen. Meine Zeit läuft ab, wir müssen Gas geben. Aber ich möchte dich mit hineinnehmen. Schau mal, was hier passiert. Ich habe so überlegt, hey Gott, hättest du dir nicht einen anderen Moment wählen können? Entschuldigung, muss das sein, eine schwangere Frau, 170 Kilometer auf dem Esel unterwegs? Das sieht schön aus auf der Weihnachtsgeschichte, aber das ist anstrengend, das ist unpassend. Sie hatten nicht mal Raum für diese Frau. Und Gott schreibt inmitten des menschlichen Chaos seine Geschichte. Gott gebraucht selbst diesen mächtigen Kaiser dazu und er platziert seine Geschichte, seine Rettungsgeschichte für uns. Und vielleicht ist es auch, wie es dir gerade geht, wo du denkst, wow, okay, ich habe mich hierher geschleppt in diesen Gottesdienst, vielleicht sitzt du zu Hause online und bist einfach da und denkst, okay, ja, ich bin halt da. Aber ich glaube, dass Gott durch diese Geschichte in unser Leben hineinsprechen möchte und hineinruft und sagt, weißt du was, inmitten deines Chaoses. Und ganz ehrlich, Chaos ist ja nicht einfach nur, dass wir jetzt gerade eine Maske tragen müssen oder dass Einschränkungen da sind. Es gibt ja noch ganz anderes Chaos in unserem Leben. An zerrütteten Umständen, Beziehungen, Gefühle, Schuld, die wir mit uns tragen. Und mitten in dieses Chaos hinein kommt Christus, der Retter. Mitten hinein schreibt Gott Geschichte. Auch in einem positiven Sinn. Gott hat Maria gerufen. Hey, ich habe einen Plan mit dir. Und sie sagt, so soll es sein. Und sie wird schwanger. Und sie bringt den Retter auf die Welt. Und mitten in dein Chaos hinein hat Gott niemals aufgehört, Geschichte zu schreiben. Hat Gott niemals vorgehabt, zu stoppen oder dich aufzugeben. Sondern er ist da. Hört ihr, was ich sage? Das ist Weihnachtsgeschichte. Das ist Gottes Statement zu dieser Welt. Er sagt, okay, die Welt, sie ist reif, die Zeit ist reif für meinen Retter. Das hat er gesagt in der Stunde Null. Und er sagt es heute in dein Leben hinein. Die Zeit ist reif. Ich habe dich nicht aufgegeben. Und es heißt ganz lapidar, sie legte es, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Das ist mein letzter Punkt. Er heißt ganz einfach, kein Platz für Jesus. Ja, alle Unterkünfte waren ausgebucht. Die Menschen in Bethlehem, die sagen, Leute, das war der beste Platz, weil da war es warm, da waren die Tiere, das war geschützt und so. Ich weiß es nicht, was jetzt da richtig ist. Auf jeden Fall war das nicht der optimale Moment, wo überfüllte Hotels und alles, dass hier jetzt eine Frau plötzlich irgendwie noch ein Kind auf die Welt bringt, wo eh alles gerade schwierig ist. So war kein Platz so richtig da. Das war nicht vorgesehen. Das war nicht das städtische Klinikum. Und guten Tag, könnte ich Ihre Karte sehen? Und jetzt legen wir die CD ein und dann wird die Geburt schön natürlich im Wasserbad oder so. Nein, es war nicht der passende Moment. Und ich habe so überlegt, hey, wie schnell passiert es in meinem Leben, passiert es in unserem Leben, dass wir keinen Platz für Jesus haben. Weißt du was? Du kannst Weihnachten feiern und keinen Platz für Jesus haben in deinem Leben. Und ich möchte mich vor dieser Krippe neu niederknien. Ich lade dich ein, komm, lasst uns zu diesem Geschenk gehen. Lasst uns Platz schaffen für Jesus. Wie schnell passiert es, dass wir sagen, oh, jetzt nicht. Ich bin gerade voll mit so viel anderem. Es ist gerade so schwierig. Es ist gerade alles so, ich muss noch einkaufen, Wie schnell passiert es, dass wir sagen, oh, dass wir realisieren, wenn wir Platz für Jesus schaffen, das kostet was. Wenn wir Platz für Jesus schaffen, das kostet uns Vielleicht musst du Dinge aufgeben. Vielleicht kostet es dich Zeit. Vielleicht musst du dich auf den Weg machen, so wie die Hirten. Denen wurde gesagt, hey, euch ist ein Retter geboren. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, ihn zu suchen. Aber Weihnachten, wir feiern doch nicht Weihnachten nur wegen der Tatsache, dass was vor 2000 Jahren passiert ist. Sondern wir feiern Weihnachten, weil Jesus kommt, weil es gekommen ist, weil Jesus heute hier ist, um Frieden, um Rettung, um Vergebung zu bringen. Weil Jesus ruft und sagt, hey, ich will Teil in deinem Leben sein. Wir feiern Weihnachten, weil wir Jesus brauchen. Er ist unser Retter. Und ich habe so überlegt, ey, wie dumm wäre es, wenn wir so ein Geschenk unausgepackt lassen. Oder wenn wir es ausgepackt haben und du weißt, da ist was. Aber stattdessen benutzt du noch das Vorjahresmodell. Was weiß ich, du hast ein neues Fahrrad unterm Weihnachtsbaum stehen. Aber wer wäre so blöd und würde mit dem alten Fahrrad weiterfahren? Oder mit den Schuhen, die kaputt und zerschlissen sind? Niemand würde es machen. Oder du brauchst dringend, was auch immer du dir da wünschst, das neue Kochtöpfe oder keine Ahnung. Aber sie stehen da unbenutzt. Weißt du, Jesus hat es echt was gekostet. Er liegt da, Gott, der Sohn Gottes, in Windeln gewickelt. Gott macht sich schmutzig. Gott macht sich, geht hinein in unser menschliches Leben. Und er ist da auf Augenhöhe. Und er hat sich hingegeben, Jesus, er hat sich hingegeben, buchstäblich. Es hat ihn was gekostet, dieses Geschenk uns zu geben. Und ich glaube, es ist gut, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Wir feiern Weihnachten nicht, um jedes Jahr zu kapieren, dass Jesus in der Krippe lag. Wir feiern Weihnachten, weil wir wissen müssen, Jesus ist der Retter. Wir brauchen ihn. Er rettet uns aus unseren Umständen. Er kommt hinein in unser Leben und er ist da für dich. Hey, ich liebe Weihnachten. Oh Mann, diese Art von Weihnachten kann von mir aus jeden Tag sein. Jeden Tag will ich diesen Retter annehmen. Jeden Tag will ich mich auf den Weg machen, Jesus zu suchen. Jeden Tag will ich dieses Geschenk in Anspruch nehmen. Gott, ich brauche deinen Frieden. Ich brauche deine Versöhnung. Ich brauche deine Vergebung für all das, was ich anstelle. Für all den Unfrieden, den ich schaffe. Gott, ich brauche Rettung und Frieden. Jesus, ich brauche, dass du für mich kommst auf diese Welt. Jesus, ich brauche, dass du in meine Umstände kommst. Jesus, ich brauche dich. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und dafür möchte ich gern beten. Ich lade dich ein, pack dieses Geschenk aus. Ich lade dich ein, mach dich auf den Weg. Egal wo, vielleicht ist diese Zeit gerade. Weißt du, vor 2000 Jahren, da war es eine Volkszählung. Vor 2000 Jahren, da war es alles, was auch immer. Da war ein Kaiser, da war es schwierig. Besatzung, was auch immer. Aber vielleicht ist gerade die Zeit jetzt, in der du lebst, eine Zeit, sich auf den Weg zu machen, Jesus neu zu suchen, neu zu finden, neu zu umarmen, dieses Geschenk neu in Anspruch zu nehmen. Für dich. Jesus, dieses Kind ist, den wir alle brauchen. Wir brauchen ihn. Der Gott der Barmherzigkeit, Jesus der Retter, Jesus der Friedefürst. Für ihn sollten wir Platz haben. Und ich möchte gern dafür beten, zum Abschluss dieser Predigt. Komm, lass uns doch miteinander aufstehen. Lass uns doch irgendwie ihm eine Antwort geben. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Ich danke dir, dass du dich schmutzig gemacht hast. Dass du gekommen bist in Windeln, in diese Krippe hinein. Und ich danke dir für das Geschenk, was du uns gegeben hast. Danke, Jesus. Herr, es ist für jeden. Herr, für die Menschen, die nicht gesehen werden, für die Niedrigen bist du gekommen in deiner Barmherzigkeit und Herrlichkeit. Hey, du bist gekommen, uns zu beschenken. Und Jesus, ich bete, Herr, ich bete für offene Herzen. Ich bete, dass wir dieses Geschenk, diese Krippe, wir knien vor dir. Wir sagen danke für alles, was du uns gibst. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Versöhnung. Herr, wir wollen dich feiern. Herr, wir wollen dich ehren, weil du unser Retter bist, Jesus. Herr, dieses Lied ist das Lied unserer Herzen. Gott, dir gehört alle Ehre. Du bist der wahre Friedefürst auf dieser Welt. Du kannst nur das geben, was niemand geben kann, Jesus. Und dafür alle Ehre. Und ich weiß, wir können nicht schreien, aber wir können klatschen. Komm, lass uns den größten Applaus diesen Retter geben. Danke, Jesus. Yes. Danke, Jesus, für dein Geschenk. Wow. Heute ist ein besonderer Tag. Ich glaube, auch diese Predigt ist ein besonderer Moment in deinem Leben. Und ich möchte einfach gerne Einladung aussprechen. Ich möchte diese Botschaft von der Krippe gerne dir persönlich bringen. Und ich möchte dich fragen, hey, bist du bereit, diesen Jesus Platz zu machen in deinem Leben? Ihn aufzunehmen in deinem Leben? Sagen, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will, du sollst mein Retter sein. Das ist die Botschaft von Jesus. Und wenn du möchtest, kannst du diesen Schritt heute tun und das wird dein ganzes Leben verändern. Gott sagt, hey, wenn wir Jesus annehmen, sind wir seine Kinder. Du kannst heute aus diesem Raum gehen als Kind Gottes. Du kannst Frieden mit Gott schließen. Du kannst dieses Geschenk annehmen. Und ich lade dich ein, hey, trau dich doch, diesen Schritt zu tun. Wenn du möchtest, dann lass uns doch miteinander beten. Und vielleicht sind auch Menschen da, die sagen, weißt du, eigentlich ist heute Zeit, wieder zu Jesus zurückzukehren. Eigentlich ist Zeit, Platz zu machen für diesen Retter wieder neu. Und dann bist du genauso herzlich willkommen. Ich lade dich ein, komm zu diesem Jesus. Nimm ihn an in dein Leben. Und vielleicht schließen wir einfach ganz kurz die Augen und während alle Augen geschlossen sind, frage ich dich, hey, bist du bereit? Wenn du das möchtest, dann heb doch jetzt deine Hand, dass ich dich sehen kann. Ich würde gern mit dir und für dich beten. Ist jemand da, der sagt, Jesus, ich will dich in mein Leben aufnehmen? Dann heb doch ganz kurz die Hand. Danke, ja, danke. Wer noch? Wo bist du? Heb deine Hand, auch online. Ist vielleicht komisch, aber heb deine Hand, triff eine Entscheidung für dein Leben jetzt. Und wir wollen gemeinsam beten und ich lade dich ein, bete einfach mit. Die ganze Church wird mitbeten, ich bete es vor und so machst du es zu deinem persönlichen Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns Menschen zu retten und uns mit Gott zu versöhnen. Und ich will diese Versöhnung annehmen. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Retter. Ich will dir nachfolgen. Ich will dein Kind sein. Danke für deine Vergebung und dass du mich annimmst. Von heute bis in alle Ewigkeit. Amen.